Ja, wir würden jetzt einfach erstmal anfangen. Hat sich jetzt doch ein bisschen verzögert. Ja, ich begrüße euch erstmal zur mittlerweile vierten Veranstaltung der antifaschistischen Hochschultage. Heute zum Thema Magdeburg im Nationalsozialismus. Gleich vorweg, es gab einen Wechsel beim Referenten. Herr Hattenhorst musste leider aus persönlichen Gründen absagen, aber es gibt quasi vollwertigen Ersatz durch Pascal Begrich, seines Zeichens auch Historiker, aktiv hier in Magdeburg, auch tätig als Bildungsreferent bei Miteinander e.V. Wer mehr Infos möchte, kann ihn ja danach noch ansprechen. Ansonsten würde ich mich jetzt nochmal ganz kurz bei den Förderern und Unterstützern bedanken. Also zum einen die Amadeo-Antonio-Stiftung, die zurzeit die Aktionswochen gegen Antisemitismus durchführt. Da nehmen wir quasi mit den Aktionstagen teil. Hier ist auch das Plakat und das demnächst auch die Eröffnungskonferenz in Berlin, wer Zeit hat. dann natürlich der Fachschaftsrat der FGSE, der Studierendenrat der Universität und das Antifa-Infoportal Magdeburg. Ja, bevor ich jetzt an Pascal übergebe, habe ich selber noch ein kleines Motivationsschreiben eben getippt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber vorweg vielleicht noch der kleine Hinweis: Das Mikro hier vorne ist nicht dazu da, dass wir lauter sind, also gebt uns denn lieber Zeichen, wenn es zu leise wird, sondern für eine Aufzeichnung der Veranstaltung, die dann später auf der Webseite verfügbar sein wird. Okay. Also beginnen möchte ich mit einem Zitat, das vermutlich durch seinen Sprachgebrauch maximal noch zeigt, wie alt es eigentlich ist, aber nicht vom Inhalt her, denn der ist nach wie vor aktuell. Zum Zitat: Wahr ist, dass die Gabe der Erinnerung in der rasch sich ändernden Gesellschaft unter dem Zwang, zeitgemäßere Fähigkeiten zu entfalten, sich zurückbildet. Ohne lohnende Funktion im Zweckzusammenhang der Gegenwart hat Vergangenheit, private wie historisch relevante, wenig Aussicht im Bewusstsein zu erscheinen. Sie ist Past History, quasi totes Kapital. Um Zinsen zu tragen, müsste es als Element sozialer Integration, als Instrument der Ausrichtung brauchbar, zumindest für einen Augenblick passend sein. Das ist die Aussicht der Ermordeten, im Bewusstsein wieder aufzustehen. Diese Sätze hat Theodor W. Adorno 1959 geschrieben, quasi schon in der Phase kurz nach Auschwitz, eine Reflexion auf das Vergessen, was bereits eingesetzt hat, und die Erfahrung, wie die Gesellschaft mit Auschwitz umgeht. Das ist aus dem Vorwort aus dem Buch Rehearsal for Destruction von Paul Massing. Die Brauchbarkeit, die Adorno hier anschneidet, steht quasi gegen die kühle Durchdringung der Vergangenheit mit allen ihren Schrecken und notwendig zu ziehenden Schlüssen. Doch gerade diese Form der schonungslosen Durchdringung, die nötig wäre, hätte wohl am ehesten die vielbenutzte Formel der Aufarbeitung verdient. Um Detlef Clausen auch noch anzuführen, der schrieb sinngemäß, dass seit Auschwitz das Verhältnis von zivilisierter Gesellschaft und Barbarei in einem neuen Licht erscheint. Der Rückfall droht eben nicht mehr, er ist bereits geschehen. Also das ist ein Zitat oder sinngemäß ein Zitat aus Grenzen der Aufklärung, womit er die Arbeit von Adorno fortgeführt hat, die Reflexion auf Auschwitz und die Gesellschaft. Mit dieser einfach erschreckenden Erkenntnis im Hinterkopf gilt es sich, jeder Auseinandersetzung mit der Geschichte zu stellen oder gegen jede Auseinandersetzung mit der Geschichte zu stellen, die doch nur auf gewisse Spielarten des Vergessens abzielt. Was meint das konkret? Das sind Forderungen, die Vergangenheit doch endlich Vergangenheit sein zu lassen. Das ist wohl die banalste Form. Oder durch diese Formel der Läuterung, die oft angepriesen wird, die von einem Art Happy End schwadroniert in einer Gesellschaft, die sich einreden will, dass Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und so vieles anderes kein Problem mehr seien. Oder eben auch die direkte geschichtsrevisionistische Verklärung geschichtlicher Tatsachen zum Wohle der eigenen Ideologie bzw. der Weltanschauung. Und da mal als Beispiel was anzuführen, besonders manifest ist es halt zum Beispiel in dem Nazi-Gedenken zum 16. Januar, und dem Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs. Wenn wir über die Zeit Magdeburgs und Nationalsozialismus reden, geht es uns hier nicht um eine Läuterung oder eine Art selbstgefällige Verarbeitung der Vergangenheit, wonach wir alle ruhig nach Hause gehen können und schön schlafen, sondern es soll darum gehen, ein Bewusstsein für die Zeit und die gesellschaftliche Konstitution zu schaffen, der Zeit Magdeburgs im Nationalsozialismus und historische Tatsachen herauszuarbeiten. Ja, an der Stelle würde ich dann an Pascal übergeben.
Das ist ja ein großes Vorwort für einen Vortrag, der jetzt versucht, sozusagen einige konkrete Episoden der Geschichte Magdeburgs im Nationalsozialismus aufzuzeigen. Ich hoffe, man kann mich überall verstehen. Normalerweise kann ich laut genug sprechen, das ist aber heute schon meine dritte Veranstaltung. Also falls meine Stimme etwas leiser wird, gibt es noch eine wunderbare Option. Hier vorne sind alle Stühle frei. Das habe ich den Lehrern in der Weiterbildung heute Nachmittag auch gesagt. Die haben sich nicht dran gehalten, haben sich glücklicherweise aber auch nicht beschwert. Aber wir werden sehen. Ja, wenn von der Geschichte Magdeburgs im Nationalsozialismus gesprochen wird, dann wird zumeist in der Öffentlichkeit, aber auch irgendwie schon noch vor kurzem in der historischen Forschung vom Ende des Nationalsozialismus in Magdeburg gesprochen und ganz genau vom Ende in Form der Nacht der Zerstörung der beinahe kompletten Innenstadt am 16. Januar 1945. Der Jahrestag steht wieder vor der Tür und diesem Jahrestag gedenken ja nicht nur die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Magdeburger und Magdeburgerinnen, sondern auch immer wieder Neonazis aus Sachsen-Anhalt und teilweise auch darüber hinaus. Die Dimension der kriegerischen Vernichtung, vor allen Dingen deutscher Städte, ist wesentlicher Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses, ein sehr größerer und wesentlicherer Bestandteil als meinetwegen die Shoah Bestandteil im kollektiven Gedächtnis ist, das muss man so sagen. Und je weiter der Krieg zurückliegt und je mehr irgendwie Geschichte sozusagen des Nationalsozialismus nicht mehr Zeitgeschichte ist, sondern Geschichte, die nur noch vom Hörensagen, vom Erzählen und vom Weitererzählen lebt, desto mehr rückt dieses kollektive Gedächtnis in den Mittelpunkt und fordert zum Nachdenken und Diskutieren heraus. Der Fokus vieler Magdeburger und auch lange Zeit der Fokus historischer Lokalforschung liegt auf diesem Bruch der Magdeburger Stadtgeschichte, nämlich dem Bruch des weitgehenden Untergangs des alten Stadtbildes, wenn über den Nationalsozialismus gesprochen wird. Selbst in der offiziellen Chronik der Stadt nachzulesen auf den Seiten im Internet www.magdeburg.de liegt hier die Betonung. Ich meine, es sind eh nur ausgewählte Daten, die man dort finden kann, aber sozusagen eines der wenigen Daten. Es gibt insgesamt nur 3 Daten, die dort zu finden sind zum Nationalsozialismus. Und der längste Eintrag ist eben zur Zerstörung Magdeburgs am 16. Januar 1945. In den Hintergrund tritt dabei sehr oft, glücklicherweise nicht immer, die mörderische Dimension des Nationalsozialismus und den Anteil Magdeburgs an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Vergessen wird mitunter die zeitweise hohe Zustimmung der Magdeburger und Magdeburgerinnen zum nationalsozialistischen Regime und also das meint in diesem Sinne zumindest die als zur Volksgemeinschaft dazugehörig definierten Magdeburger und Magdeburgerinnen. Das ist ganz klar, jüdische Magdeburger werden wohl keine hohe Zustimmung zum Nationalsozialismus gehabt haben. Über die Geschichte Magdeburgs lässt sich vieles und lang erzählen. Ich will aber heute versuchen, ausgehend vom eben erwähnten Ende der Zerstörung Magdeburgs, die noch immer mehrheitlich existente Meistererzählung sozusagen über den Nationalsozialismus in Magdeburg durch wichtige Episoden zu ergänzen. Aufzeigen möchte ich dabei ausgewählte Brüche und Kontinuitäten der Magdeburger Stadtgeschichte, erzählen von der Zustimmung und Ablehnung gegenüber dem Nationalsozialismus, das Ganze dann auch ergänzen durch die ansatzweise Darstellung des Anteils Magdeburgs an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Das alles soll bloß eine mehr oder weniger angerissene Grundlage zum Nachdenken, Diskutieren und Weiterlesen sein. Einige der neueren und besseren Publikationen zum Thema habe ich mitgebracht. Einerseits eine DVD, die über das jüdische Leben in Magdeburg sehr gut berichtet und dann noch 3 Bücher, das kann man sich hinterher anschauen. Nicht mit hingelegt habe ich den Katalog zur gerade stattfindenden Ausstellung, noch bis zum Januar, glaube ich, zu sehen im Kulturhistorischen Museum. Unerwünscht verfolgt, ermordet, Ausgrenzung und Terror während der nationalsozialistischen Diktatur in Magdeburg. Das heißt, die offizielle Gedenkkultur hat sich durchaus geändert. Nichtsdestotrotz steht der 16. Januar meistens im Vordergrund. Das Ende. Am Ende war es in Magdeburg wie in vielen deutschen Großstädten. Der mörderische Eroberungs- und Vernichtungskrieg schlug auf die Stadt Magdeburg zurück in der sogenannten Schreckensnacht, und man kann sie durchaus als eine solche bezeichnen. Vom 16. Januar 1945 kam es zur fast vollständigen Zerstörung des alten Stadtbilds mit etwa 2000 bis 2500 Toten. Die Nazis sprechen übrigens gerne von 16.000 Toten. Kommt aus einer Statistik, die gleich nach dem Krieg veröffentlicht wurde. Da hatte man sozusagen aber irgendwie noch gar nicht die Möglichkeit, das entsprechend recherchieren zu können. In der offiziellen Gedenkkultur und in den Erzählungen der Magdeburger und Magdeburgerinnen wird diese Nacht als die dramatischste Episode der Stadtgeschichte wahrgenommen. Die dramatischste Episode überhaupt in 1200 Jahren Stadtgeschichte, mit bewussten Bezügen zur ersten großen Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg. Diese Wahrnehmung des 16. Januar ging teilweise in der DDR sogar bis dahin, dass bewusst in der offiziellen Gedenkkultur Magdeburg mit Nagasaki und Dresden mit Hiroshima verglichen wurde. Sozusagen der anglo-amerikanische Bombenterror, wie es auch damals hieß, hat sozusagen Dresden und Magdeburg so verheerend getroffen wie die Atombomben der Amerikaner Hiroshima und Nagasaki. Also ein sehr unsäglicher Vergleich, der aber mitunter sozusagen Teil der kalten Kriegsrhetorik der damaligen Zeit gewesen ist. Ich will hier nicht die Ereignisse dieser Nacht schildern, die kann man in 1000 Publikationen, ja, ganz so viele sind es nicht, aber in einigen Publikationen nachlesen. Zuletzt ausführlich geschildert im Buch von Ballerstedt und Buchholz, Es regnet Feuer, aus dem Jahr 2003, das schwebt hier irgendwo durch die Gegend, das ist eigentlich eher so ein Bilderbuch über die schlimme Zeit, aber das sozusagen von den historischen Fakten her stellt es das ganz gut dar, und insofern möchte ich jetzt im Folgenden nicht darauf eingehen. Gehen wir daher zurück zum Anfang des Nationalsozialismus in Magdeburg, zur nationalsozialistischen Machtergreifung, und wenn man so möchte, ist dieser Anfang eigentlich das eigentliche Ende, nämlich das Ende einer demokratischen Stadtkultur, die nicht sehr lange existiert hat in Magdeburg wie in Deutschland überhaupt, nämlich genau, das muss ich mal rechnen, 15 Jahre, ich hoffe, das stimmt jetzt noch, um die Zeit von 1918 bis 1933. Eigentlich müsste man, wenn man denn schon Brüche, bedeutende Brüche in der Stadtgeschichte setzt, vielleicht diesen Bruch mit dem Januar 1933 beginnen und da vom Ende und nicht nur vom Anfang reden. Das Besondere der Magdeburger sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten ergibt sich dabei vor allen Dingen aus seinem Ausgangspunkt hier in der Stadt, nämlich den lokalspezifischen Entwicklungen der demokratischen Kommunalverwaltung in der Weimarer Republik. Deswegen möchte ich kurz zunächst darstellen, wie die gesellschaftliche Situation vor der Machtübergabe an Hitler und die Nationalsozialisten ausgesehen hat. Zum gesellschaftlichen Spektrum in Magdeburg vorweg eine Bemerkung, die eigentlich banal erscheint. Magdeburg war wie alle Städte und wie alle Orte in der Weimarer Republik stark von gesellschaftlichen Spaltungen der Weimarer Zeit geprägt, und das eben gerade auch als Hauptstadt der damaligen preußischen Provinz Sachsen. Es gab zum einen ein sehr starkes bürgerlich-konservatives Lager, das vor allen Dingen mental geprägt wurde durch die Magdeburger Tradition einer Festungs- und Garnisonsstadt, sowie durch die heraushebende Bedeutung des Protestantismus. Magdeburg galt immer als unser Herrgottskanzlei, sozusagen als einer der Orte für eine staatsnahe protestantische Religion. Diese mentale Prägung drückte sich aus in Magdeburg in einer großen Zahl von Kriegsvereinen oder aber auch in der Gründung des reaktionären Frontsoldatenbundes Stahlhelm mit dem Magdeburger Industriellen Franz Selte an seiner Spitze. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kam in Magdeburg noch eine sehr starke Arbeiterbewegung hinzu, die vor allen Dingen vom Maschinenbau und der Maschinenindustrie geprägt gewesen ist. Magdeburg entwickelte sich seit dieser Zeit zu einem der großen Zentren der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland und vor allen Dingen zu einem Zentrum der Sozialdemokratie. Die kommunistische Bewegung hatte ganz im Gegensatz zur Forschung der DDR-Geschichte über Magdeburg eine eher untergeordnete Rolle hier in dieser Stadt inne. Nichtsdestotrotz wurde Magdeburg damals als die rote Stadt im Roten Land bezeichnet. Die Provinz Sachsen galt als rotes Land und Magdeburg als Hochburg der Sozialdemokratie, wurde ganz bewusst von der Sozialdemokratie in der Gewerkschaftsbewegung im Gegensatz zum bürgerlichen Spektrum als rote Stadt bezeichnet. Und Magdeburg und die offizielle Stadtverwaltung war immer sehr stolz auf diesen Beinamen und das bis 1933. Sehr spezifisch für Magdeburg war die Tatsache, dass Magdeburg als einzige deutsche Großstadt zwischen 1918-19 und 1933 eine sozialdemokratische und linksliberale Mehrheit besessen hat, die durchgehend handlungsfähig war und sozusagen auch die Stadtregierung den Magistrat gestellt hat. Als einzige deutsche Großstadt hatte sie auch durchgehend einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister. Gleichzeitig darf man aber nicht übersehen, dass es neben der starken gesellschaftlichen Spaltung auch eine starke politische Polarisierung gegeben hat. Die drückt sich vor allen Dingen aus, dass einerseits der Stahlhelm hier in Magdeburg als reaktionäre Organisation gegründet wurde, andererseits aber auch der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war sozusagen die Antifa der SPD der damaligen Zeit, wenn man das so salopp mal sagen kann. Magdeburg war auserkoren, eine sozialdemokratische Musterstadt zu sein, mit einem sehr ehrgeizigen kommunalpolitischen Programm, verbunden mit zahlreichen Errungenschaften, insbesondere im Wohnungsbau, der Gesundheitsfürsorge sowie der reformpädagogischen Schulpolitik. All das lässt sich in der offiziellen Stadtgeschichte Magdeburgs, die anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums herausgekommen ist, nachlesen. Das ist ja leider so ein Ziegelstein, aber sozusagen tatsächlich momentan das einzige Standardwerk, was versucht, eben 1200 Jahre Geschichte wiederzugeben. Zugleich bedeutete aber diese mustergültige Kommunalpolitik aus sozialdemokratischer Sicht auch sozusagen eine pragmatische Beschränkung der politischen Gestaltung auf die unmittelbare Lebenssphäre der Stadt unter weitgehendem Verzicht auf revolutionäre Ansprüche. Das haben übrigens auch die DDR-Forschung, hat das immer der Sozialdemokratie in Magdeburg vorgeworfen. War ja ganz nett, was da in den 20er Jahren geschehen ist, aber mit der Revolution hat das nichts zu tun gehabt und das waren noch alles Reformer, die eigentlich dazu beigetragen haben, den Nationalsozialismus an die Macht zu bringen. Also eine ganz gängige These der damaligen Zeit. Genau aber diese genuin sozialdemokratische Tradition Magdeburgs war den Nationalsozialisten ein besonderer Dorn im Auge. Sehr früh, bereits Ende der 20er Jahre, kam es immer wieder zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie und der bisherigen Stadtverwaltung mit dem Ziel, aus der roten Stadt im roten Land die Hitlerstadt im Hitlerland zu machen. Das war sozusagen offiziell irgendwie, ja, wie so eine Parole irgendwie zur Umgestaltung der Kommunalwirtschaft hier nach 1933. Unterstützung fanden die Nationalsozialisten dabei vor allen Dingen in den bürgerlichen Eliten, in den Industriellen Magdeburgs, die diese nationale Revolution von 1933 zunächst sehr stark begrüßten und endlich Morgenluft witterten, dass diese verhasste sozialdemokratische Stadtgeschichte, Stadtverwaltung ja von der Bühne der Politik geweht werden möge. So begrüßten mit der Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933 auch Magdeburger Anhänger und Parteigenossen der NSDAP euphorisch das Morgenrot des herbeigesehnten Dritten Reiches. Gibt ein sehr schönes Bild, ich habe es leider nicht geschafft, auf Folien ein paar Bilder zu ziehen, dass das Rathaus, das alte Rathaus von Magdeburg zu sehen, im Hintergrund der Dom, das ist so beides nebeneinander gestellt und der Himmel, der da drüber ist, da geht sozusagen so ein Hakenkreuz als strahlende Sonne über der Stadt Magdeburg aus. Das ist sozusagen ein gängiges Bild aus dieser Zeit gewesen. Nicht vergessen, dabei darf man, obwohl Magdeburg eine rote Stadt, eine sogenannte rote Stadt gewesen ist, dass die Anhängerschaft der Nationalsozialisten sehr zahlreich gewesen ist. 1932 hat hier die NSDAP beispielsweise 37,7% der Stimmen bei den Reichstagswahlen bekommen und ist damit stärkste Partei hier in Magdeburg gewesen. Die SPD hatte etwas weniger. Sozusagen nur mit den Mehrheiten sozusagen aus dem bürgerlichen Lager konnte halt dann hier zunächst sozialdemokratisch weiter regiert werden. Die Phase der sogenannten Machtergreifung in Magdeburg, also die ersten Monate des Jahres 1933, war gekennzeichnet natürlich von der überall in Deutschland fortschreitenden gesetzlichen Aufhebung der demokratischen Grundrechte und durch Gewaltakte, insbesondere der SA, also wie das sozusagen mit den, nach dem Reichstagsbrand mit der Gesetzgebung gelaufen ist, das kann man überall in gängigen Einführungen zum Nationalsozialismus nachlesen, möchte ich hier nicht noch einmal reflektieren. Insbesondere in Magdeburg war die SA maßgeblich an der Machteroberung beteiligt, die sich vor allen Dingen dadurch ausgedrückt hat, dass es zu einer symbolischen Inbesitznahme öffentlicher Gebäude unter dem Hissen der Hakenkreuzfahne gekommen ist, beispielsweise eben auch des Rathauses. Bereits vor der ohnehin demokratisch sehr stark eingeschränkten Kommunalwahl vom 12. März 1933 wurden hier in Magdeburg vor allen Dingen durch SA und Nationalsozialisten machtpolitisch vollendete Tatsachen geschaffen. Ein Tag vorher bereits am 11. März umstellten zum Beispiel 50 SA-Männer das Rathaus und unterbrachen gewaltsam eine Arbeitssitzung des damaligen Oberbürgermeisters Ernst Reuter, SPD, später dann bekannt als sozialdemokratischer Kalter Krieger West-Berlins, damals sozusagen aber eine der maßgeblichen politischen Figuren hier in Magdeburg, der Stadt an der Elbe. Ernst Reuter wurde verhaftet, genauso wie sein Stellvertreter Bürgermeister Herbert Goldschmidt. Reguläre Polizisten haben damals noch verhindert, dass Reuter in ein Konzentrationslager deportiert wurde. Sie haben ihn quasi in Schutzhaft genommen, und damals Schutzhaft in der NS-Zeit hieß ja fast immer KZ-Haft, aber sozusagen zu Beginn des März 1933 hieß das schon immer noch Schutzhaft vor der wild gewordenen SA der damaligen Zeit. Weniger Glück hatte allerdings Herbert Goldschmidt als jüdischer Magdeburger. Er wurde von der SA misshandelt und mit Schlägen zum Domplatz getrieben, wo er das dort befindliche SA-Denkmal, das stand etwa auf der Höhe des Bürgerdenkmals, was wir dort heute haben, was an die Umbrüche 1989-90 erinnern soll. Und dort ist er eben gezwungen worden, den deutschen Gruß zu zeigen und damit sozusagen die SA an diesem Denkmal zu ehren. Später dann, im Laufe des Zweiten Weltkrieges, ist er dann wie viele Jüdinnen und Juden Deutschlands deportiert und ermordet worden. Gleichzeitig fand auch ein sehr starkes und rigoroses Vorgehen gegen örtliche KPD-Funktionäre bis hin zur untersten Ebene statt. An dieser Stelle könnte man einiges erzählen über die Errichtung wilder Konzentrationslager, die sich ja überall in dieser Stadt gegeben hat, im Übrigen auch auf dem Gelände dieses Lehrgebäudes. Das Gelände, was wir hier vor uns haben, ist damals Militärgelände der Reichswehr gewesen und wurde unter anderem sozusagen mit einigen Räumen zur Verfügung gestellt, um hier kurzzeitig sogenannte Schutzhäftlinge unterzubringen, also Häftlinge, die von der SA, die eigentlich keine Polizeigewalt hatten, verschleppt worden, drangsaliert, gefoltert und gequält worden, bevor sie dann im Sommer des Jahres 1933 zumeist weiter in das KZ Lichtenburg bei Prettin, ist auch in Sachsen-Anhalt, deportiert worden. Aber auch das lässt sich nachlesen. Unter anderem in diesem Katalog gibt es einen Aufsatz zu den Konzentrationslagern in Magdeburg. Als Nachfolger Reuters zum Oberbürgermeister wurde der Justiziar und Nationalsozialist Dr. Fritz Markmann ernannt, der damals erst 33 Jahre alt gewesen ist und wenig Erfahrung mit der kommunalpolitischen Stadtverwaltung besessen hat. Er ist natürlich ernannt worden, weil er ein treuer Anhänger der Nazis der damaligen Zeit gewesen ist. Die 33 Jahre sind im Übrigen ganz typisch. Der Nationalsozialismus ist eine sehr, sehr junge Bewegung gewesen. Die meisten Funktionäre des Nationalsozialismus waren während der NS-Herrschaft in Deutschland zwischen 30 und 40 Jahre alt. Also wirklich sozusagen im Vergleich zu allen anderen Bewegungen wesentlich Jugendlichen kann man nicht mehr sagen, aber von jungen Leuten geprägt gewesen. Interessanterweise ist dieser Dr. Fritz Markmann bis zum Kriegsende im Amt geblieben, was für den Nationalsozialismus eher untypisch ist, da gerade insbesondere in der Anfangszeit treue Nationalsozialisten die Stadtverwaltung übernommen haben und später dann häufig wegen Unfähigkeit wieder abgesetzt worden sind. In Magdeburg ist das nicht passiert, da es Markmann sehr frühzeitig gelungen ist, sozusagen mit bestimmten Stützen der bürgerlichen Eliten eben die Stadtverwaltung trotz der Brüche auch mit einigen Kontinuitäten weiterführen zu können. Nichtsdestotrotz kam es zu einem rigorosen Austausch innerhalb der Stadtverwaltung. Die Mehrzahl der Dezernenten mussten wegen ihrer Nähe zur Sozialdemokratie gehen. Gleichzeitig fanden wie überall in Deutschland politische und rassistische Säuberungen auf allen Ebenen statt, die zu Hunderten von Entlassungen geführt haben von städtischen Angestellten, insbesondere wenn sie als Juden, Kommunisten oder Sozialdemokraten galten. Gleichzeitig wurde auch das Personal der Stadtverwaltung sehr stark reduziert und es wurden radikale Einschnitte in der Sozial- und Jugendpolitik vorgenommen, unter anderem dadurch, dass sämtliche Kindergärten der Stadt an private Träger veräußert wurden. Also die Stadt hat alle Kindergärten verkauft und die meisten dieser Kindergärten sind damals von der evangelischen Kirche übernommen haben. Mit dem Verkauf der Kindergärten hat man aber gleich sämtliche Erzieher und Erzieherinnen entlassen. Also sozusagen rigoroser Sparkurs, der damals durch die Nationalsozialisten vorgenommen wurde, weil sozusagen der Hauptvorwurf der Nationalsozialisten zu der Zeit gegenüber der sozialdemokratischen Stadtverwaltung gewesen ist, sie wären nicht in der Lage zu sparen und würden durch Korruption und Vetternwirtschaft die Stadt in den Ruin treiben. Was sozusagen ein relativ einfacher, nachvollziehbarer Vorwurf ist in Zeiten der Weltwirtschaftskrise, wo jede Stadt quasi vor dem Ruin gestanden hat. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Brüche, hat es auch zahlreiche Kontinuitäten und Erfolge in der Kommunalpolitik.